So, hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Storypower Podcast. Mein Name ist Ludwig Link und ich bin der Autor der Unternehmerstrategie Storypower in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Storypower Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenanzahl zu verdoppeln und mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Mehr Gewinn zu erwirtschaften. Und in der heutigen Ausgabe und der heutigen Episode habe ich wieder ein Interview und ich freue mich ganz riesig. Ich stelle ihn mal kurz vor, meinen Interviewpartner. Er ist Autor von mehr als 40 Büchern, hält Webinare, Vorträge, Beratungen im deutschsprachigen Raum. Er hat selber seinen Standort in Wien und ist die meiste Zeit, bis zu 70%, habe ich mir da sagen lassen, auch außerhalb von Österreich, sprich im ganzen deutschsprachigen Raum tätig. So sein Portfolio, schauen wir uns das mal an, er hat von Speak Coaching, Ist-Analyse der Werbung und der PR-Machter, sofortige Entwicklung von Ideen und auch die Umsetzung, grafische Gestaltung von Logos, Logos, CI, Anzeigen, Flyer und so fort, Texterstellung für die Anzeigen, Erstellung von PR-Texten und ja, Bücher machen. Er bezeichnet sich als Pressetherapeut und liefert Ideen und sorgt für die Umsetzung. Eines seiner Credos ist ganz einfach, erfolgreiche Medienarbeit ist keine Frage des Budgets, sondern immer auch der Originalität, Kreativität und der strategischen Planung. Und er schafft es so gut wie immer, durch PR und Werbetherapie mehr Interessenten auf die Homepage zu bringen und nach einem intensiven Coaching erreichen eben seine teilweise ungewöhnlichen Ideen, die Presse so zu interessieren, dass es Zeitungsberichte, Radioberichte und sogar zu TV-Sendungen gibt über das Produkt oder die Dienstleistung. Ich habe noch ein zweites Credo. Er sagt Folgendes, für die Umsätze braucht man zuallererst ein halbwegs konkurrenzfähiges Produkt, gute Werbung, die Vorteile präsentiert und dadurch Interessenten generiert, gute PR, insbesondere heutzutage gute Online-PR, darüber werden wir auch sprechen, und jemanden, der natürlich auch in der Lage ist, wenn die Interessenten anklopfen, dass die dann zu Käufern gemacht werden. Ich begrüße ganz herzlich Alois Gmeiner, PR- und Werbetherapeut.
Ich grüße Sie, Herr Ling. Freut mich sehr, dass wir beide zusammengekommen sind. Die Anfrage kam ja von Ihnen, hat mich sehr gefreut. Sie waren bei mir bei einem Webinar dabei. Und eine Sache, warum ich gerade vorhin so gemacht habe. Ja? Ja. Ich hatte nämlich gerade einen Fall aus der Schweiz, wo ein Kunde mit mir nicht ganz glücklich war. Und zwar deswegen, weil er ein nicht ganz gutes Produkt hatte und daher das am Markt nicht funktioniert hat. Also das ist eine der Sachen, die man auch wirklich immer jedem sagen muss. Marketing beginnt immer on the bottom. Ja, ist immer ein Produkt, das halbwegs verkaufbar ist. Ich sag halbwegs, weil wir wissen alle, dass es viele Produkte am Markt gibt, die, mein Gott, nicht gar so gut sind. Aber es muss immer etwas da sein, was man auch verkaufen kann. Ja? Ja. Also, und daher ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch am Ende muss jemand sein, der das Ding auch verkaufen kann. Ich sage es deswegen, weil gerade zu mir als Werbetherapeuten, ich habe hunderte Leute pro Tag bei mir auf der Homepage. Und was ich bemerke, es kommen immer mehr Freiberufler, die im Vorfeld Angestellte, nur ihr ganzes Leben Angestellte gewesen sind. Mhm. Und die dann plötzlich Unternehmer sind und denken so, jetzt mache ich mal eine Homepage. Auf der Homepage sind meine Produkte. Die Produkte haben einen guten Preis. Und jetzt läuft es von alleine. Das tut es nicht. Es braucht immer einen Unternehmer. Es braucht immer einen Mann oder eine Dame, die dann auch das Produkt in den Markt bringen kann, die das Produkt auch verkaufen kann. Also deswegen, ich bin der Werbetherapeut, ich therapiere, aber der Herrgott Jesus, der ist das Marketing, und wenn das Marketing so grundsätzlich nicht stimmt, dann kann das auch nicht funktionieren. Also deswegen, ich bin nicht der Herrgott, ich versuche mein Bestes und ich bin ganz erstaunt, wenn ich da Ihnen zuhöre, was ich da alles so getan habe. Ich wundere mich selbst über mich, aber tatsächlich, es ist wirklich viel, was ich anbiete, und daher zaubern kann keiner, niemand. Ja. Ja. Mhm. Und wir müssen alle tun, alle machen. Und gerade in den letzten 10, 20 Jahren hat sich so viel am Markt getan, so viel mit den Medien auch getan, dass man immer wieder sich selbst korrigieren muss. Also zum Beispiel, ich bin ja klassischerweise der Werbetherapeut, aber erst in den letzten 10 Jahren hat sich der Pressetherapeut herauskristallisiert. Ja. Und mittlerweile ist mein Geschäftsfeld so, dass ich sagen kann, 50-50, ja, ist Werbung, 50% Pressearbeit und so. Ich schreibe hunderte Texte im Jahr, oder meine Mitarbeiter auch, freie Mitarbeiter, die ich habe. Und daher auch da, ja, nicht nur ich bin davon betroffen, sondern alle. Das heißt, wenn jemand eine Boutique von seinem Daddy übernommen hat, ja, oder vielleicht sogar vom Großvater übernommen hat, ich komme selbst aus einer Unternehmerfamilie, und wir sind jetzt sehr stolz, ein Produkt von uns, nach einem 100-jährigen Originalrezept, ein Salat hat das jetzt zu Rewe nach Wien geschafft, nachdem es zuerst nur über Generationen nur in Kärnten verkauft worden ist. Mhm. Und daher, ich weiß, von was ich rede, ja, wenn ich sage, viele Leute denken, ich übernehme halt ein Geschäft und es rennt so weiter, wie es 30, 40, 50 Jahre gelaufen ist. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Mhm. Ich muss heute extrem aufpassen, was ich tue, wie ich es tue und natürlich auch in Verbindung mit dem Budget schauen, dass das, was ich einsetze, auch irgendwie zurückkommt. A, aber B, überhaupt einmal ein bisschen investieren. Das ist das, was sehr, sehr viele Unternehmer auch nicht wirklich behirnen, dass sie denken, jetzt mache ich mal 500 Euro oder 1000 Euro Budget und dann warte ich halt, dann müssten doch 10, 20, 50, 100.000 zurückkommen. Das ist nicht mehr der Fall, leider. Leider.
Kommen wir gerade zu, Sie haben einen Teil von der Antwort, die ich da jetzt gleich so als Einstieg habe, schon mit beantwortet, und bei meiner Interviewfrage haben Sie mir drauf geschrieben, senden Sie mir mal die Interviewfragen, denn ich bin in einigen Ansichten und Bereichen sehr anders als die anderen. Mhm. Wenn Sie das noch etwas erläutern, was unterscheidet Sie da?
Also, das ist zum Beispiel jetzt eines dieser Dinge, wo ich sage, ich bin der Therapeut. Also man kann sich mir vorstellen, ich schraube da oder gebe da eine kleine Injektion oder mache da eine Massage, wo es vielleicht hapert. Aber ich bin nicht, ich kann nicht einen neuen Menschen kreieren. Das kann ich nicht. Ja? Ja. Und das ist eines der Dinge. Das andere, also das heißt, es gibt ja viele Agenturen, die sagen, ja, kommen Sie zu mir, passt und wir machen das. Das kann ich nicht. Ja? Bei mir ist, und da unterscheide ich mich auch sehr. Ich sage auch in meinen Büchern habe ich da einiges schon geschrieben. Ich möchte gerne von meinem Kunden, dass er Blut, Schweiß und Tränen mit mir teilt. Oh, das Blut ist, das ist so der klassische, die klassische Aussage auch vom Churchill, die er damals gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich so ist. Der Churchill ist ein genialer Feldherr gewesen, aber er konnte das bei Gott nicht selbst machen. Das heißt, Blut ist in meinem Fall Gott sei Dank nur Geld. Ja, ein bisschen Budget braucht man. Ich habe zwar auch ein Buch geschrieben, das nennt sich so, No Budget Marketing. Ja. Gleich die zweite Seite, und das ist Storytelling, gleich die zweite Seite steht drinnen, dieses Buch ist eine Lüge. No Budget gibt es nicht. Und ich weiß von wie vielen Leuten, die das Buch in der Buchhandlung gekauft haben, die dann gesagt haben, ich habe das Buch gelesen, No Budget Marketing, habe es ein bisschen gelangweilt durchgeblättert, und wie ich dann auf ihre Seite gekommen bin, dieses Buch ist eine Lüge, habe ich es genommen, weil No Budget bedeutet nicht, es gibt kein No Budget. Sogar wenn ich heute hergehe und mit einem Stift oder mit einem Kugelschreiber vorne einen kleinen Notiz bei meinem Restaurant aufhänge, ja, heute Menü so und so und um 3,90 Euro oder 5,90 Euro, dann habe ich zumindest ja diesen Stift kaufen müssen. Ich musste Papier kaufen oder eine Kreide, um das auf den Laden raufzugeben. Also No Budget gibt's eigentlich nicht. Schweiß, ich bin der den Leuten sagt, du musst mitarbeiten. Okay, wenn du viel Kunde hast, wie die großen Konzerne, die nehmen einfach Millionen von Euros und schmeißen die beim Fenster raus oder schmeißen die in die Maschinerie. Ich will nicht sagen, sie schmeißen beim Fenster raus, sie schmeißen es in die Maschinerie Werbung. Und das kann meine Kunden meistens können das nicht. Die haben kleine Budgets.
Jeder ausgegebene Franken oder jeder ausgegebene Euro muss dann wieder was zurückbringen. Ne?
Absolut, die warten wirklich, die warten daneben und wenn da nicht jemand anruft, ne, wer ist schuld? Der Gemeiner ist schuld. Ja, das ist logisch. Ja. Da sage ich bitte Schweiß, wenn alles, was Geld kostet, wenn du etwas abnehmen kannst, dann brauchst du weniger Geld dafür. Mhm. Und die Tränen bei so minimalen Budgets, und wie gesagt, ich sage den Leuten immer, es ist mir egal, wie viel Geld sie mitbringen an Budget. Mhm. Wir können mit jedem Budget etwas machen, was Sinnvolles machen. Ja, gerade in der heutigen Zeit mit Facebook, mit Google-Anzeigen etc. Bei Google-Anzeigen brauchen Sie heute 1 Euro Budget am Tag und Sie können Google-Anzeigen machen. Das wissen die wenigsten. Ja? Also du kannst mit sehr wenig Budget was machen. Aber dennoch gibt es Flops. Ich habe jetzt gerade bei mir selber, ich habe so einen Gutschein entwickelt und habe den über Facebook gepostet.
Ja.
Und beworben, jetzt zu Weihnachten, weil ja, der Unternehmer brauchen auch vielleicht Geschenke. Und ich hatte dann 1, 2, 3 Rückfragen und ich habe dann mehrere Gutscheine verkauft. Und wie ich dann jetzt beim ersten Coaching dabei gewesen bin, jemand, der den Gutschein eingelöst hat, hat der mir gesagt, nein, Herr Gmeiner, ich habe das Buch gelesen schon seit Jahren, ja, und hab's bei mir. Und da war total fassungslos, weil du aha, siehst, komisch. Das heißt, nur weil das Ding auf meiner Homepage gestanden ist, nicht weil ich Facebook-Werbung gemacht habe, deshalb wurde der Gutschein dann von 2, 3 Leuten angenommen. Ja?
Ja.
Das heißt nicht, auch ich muss probieren, auch ich muss versuchen, auch ich muss mich selber therapieren.
Testen.
Das scheint mich gravierend. Ich sage nicht, alles ist falsch, wenn ich zu meinem Kunden komme. Meistens sage ich, hast du ein Logo, bist du mit diesem Logo zufrieden? Dann belasse es. Dann lass ein Logo. Es wird keiner deine Waren mehr oder weniger kaufen, wenn du ein nicht ganz so gutes, super tolles Logo hast. Nur wenn du keines hast, dann sag ich dir, mach eines. Mhm. Ja? Also das heißt, da unterscheide ich mich gravierend, indem vor allem, ich war ja auch in großen, Jahre her, in großen Agenturen und bei denen ist es am liebsten, wenn sie einen neuen Kunden bekommen, das alte wird weggewischt mit einem Stahlbesen, ja, und dann wird alles neu gemacht. Also da denke ich mir jedes Mal, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Ja? Und daher, ich gehe rein, schaue, was bisher funktioniert hat und versuche dann mit kleinen, feinen Schnitten bestimmte Dinge wieder in Balance zu bringen und hier die Werbung so anzugleichen oder so anzugleichen oder Neues auch zu versuchen, dass der Kunde vielleicht noch nicht gemacht hat oder wo er es bisher vielleicht falsch gemacht hat. Weil da gibt's auch nämlich irrsinnig viele Probleme, gerade in diesem Social-Media-Bereich. Alle kommen zu mir und sagen, ja, Gmeiner, ich muss ja Social-Media. Ich muss, Herr Gmeiner, was sagen Sie zu Twitter? Was sagen Sie zu Facebook? Da sage ich, machen Sie Twitter? Sind Sie auf Twitter? Ich selbst mache zum Beispiel kein Twitter. Ja? Dann sagt er, nein, bin ich nicht. Dann sage ich, vergessen Sie es, ja, um Gottes Willen. Sind Sie auf Facebook? Naja, schon, auf Facebook mache ich schon. Na gut, dann können wir da was machen. Ja? Alle Leute sind so verwirrt aufgrund der vielen, vielen Dinge, die angeboten werden. Dass ich auch hergehen muss und sagen muss, es gibt bestimmte Dinge, die ein Muss sind. Und dazu gehört heute die Homepage. Das ist ihre Basis. Facebook kann pleite gehen. Facebook, man sieht es ja jetzt immer wieder, Facebook, Google etc. ändern ihre Geschäftsbedingungen. Dann darfst du bestimmte Dinge nicht mehr plötzlich, die du bisher gemacht hast. Aber die Homepage, die bleibt. Die Homepage ist meine und da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und daher ist die zum Beispiel eine dieser Basen, auf der alles aufsetzt.
Aha. Gehen gerade weiter zum dem, was Sie so gleich angesprochen haben, mit Stories kreieren. Sie sagen ja, dass durch gute Stories, interessante Texte und ungewöhnliche Ideen schafft man sogar mit Low Budget, ja.
Absolut.
Dass man auf die Titelseite von der FAZ, Bild, Blick und wie auch immer TV reinkommt. Jetzt der Punkt, was sind gute Stories?
Ich habe es gerade erwähnt. Dieses eine Beispiel ist schon in einem Buch eine gute Story. Meine Bücher sind so dieses eine da, ja, dieses No Budget, wo dann als zweite Seite sofort eine Verarschung dessen ist, was ich da oben schreibe. Das ist eine gute Story, weil sofort jeder hängen bleibt. Hä? Moment mal. Wer sagt No Budget Marketing? Und plötzlich sagt er, dieses Buch ist eine Lüge? Ja, wie geht denn das?
Das ist ein Kontrast jetzt, dass man so einen Kontrast reinbringt.
Das ist der Kontrast. Das ist die gute Story, die drinnen ist. In weiterer Folge ist alles das, was ich an Rückmeldungen bekomme, das ist der Klassiker, also ja, schon über 30.000 Mal verkauft, ist das, was zurückbekommt von meinen Kunden immer, Herr Gmeiner, das, was ich mir von Ihnen merke, sind immer die kleinen Geschichten, die kleinen Stories, die in den Büchern drinnen stehen. Und ich versuche jedes größere Thema immer mit einem Beispiel, positiv oder negativ, immer aufzuarbeiten. Ja? Mhm. Und das merken sich die Leute. Es merkt sich kein Mensch, wenn sie sagen, 35% Rücklaufquote ist bei einem bestimmten Zahlen, Daten, Fakten, das ist alles Chimäre, das ist alles Schall und Rauch. Wenn sie aber ein bestimmtes Thema wirklich festhaken wollen in einem Kopf, dann brauchen sie eine Geschichte. Das zeigt am besten die Grimmschen Märchen. die sind über 100 Jahre alt und wir, die Kinder von Beginn an, alle merken sich die Grundaussagen oder die Grundstory von Hänsel und Gretel, merken sich die Grundstory von auch E.T., wenn man heute die modernen Märchen sich anschaut, ja. Das Star Wars ist ja jetzt riesengroß. Und das sind alles Geschichten, gut erzählte Geschichten, die im Kopf des Menschen übrig bleiben. Und das kann ich auch mit Produkten machen. Das kann ich auch mit Dienstleistungen machen. Jetzt brauche ich aber bitte, und das ist auch meine große Angst, bitte, alle, die da zuschauen, bitte nicht denken, ich muss jetzt eine Star Wars Geschichte erfinden oder ich weiß nicht. Nein, sondern das, was jemanden interessiert von einem Produkt, sind die Vorteile für mich. Alle sind einmal grundsätzlich als Menschen Egoisten. Das heißt, was interessiert mich an einem Produkt? Ja. Das, was das Produkt für mich kann. Ja. Und das kann der billige Preis sein, das kann die tolle Qualität sein, das kann, ich habe heute, da oben da zum Beispiel, das ist so der Klassiker, es ist kein Ralph Lauren oder sowas, nein, ich bin ein armer Werbetherapeut, aber ich meine diese Marken, ja, viele Leute kaufen bestimmte Hemden, obwohl sie genauso in Bangladesch produziert werden wie alles andere heutzutage, ja, dann kaufen sie sich halt Ralph Lauren oder kaufen sich Gucci oder kaufen sie, um sich besser zu fühlen. Das ist mittlerweile ja auch eine Sache. Ja. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Leute nur ein Produkt kaufen, um es einmal zu haben, um einmal Luxus in der Hand zu haben. Mhm. Auch das ist die Story. Und genau deshalb werden zum Beispiel von Gucci jetzt gerade im Frühjahr oder im Herbst werden die ganzen Deals gemacht mit Elle, mit Vogue etc., wo die großen Modehäuser hingehen und sagen, okay, Freunde, wir haben 180 Seiten pro Jahr, die wir in der Vogue investieren, an Anzeigen für Chanel oder sonst irgendwas. Was ist euer Deal? Und dann kommen die natürlich her und sagen, hallo, grüß Gott. Ja, okay, ihr habt 180 Seiten. Wir könnten jetzt mal anbieten, 80 Seiten, indem wir über den Herrn Lagerfeld berichten, indem wir Home Stories machen, indem wir, keine Ahnung, irgendwelche Geschichten aus den Werkstätten für euch als normale Story anbieten. Das heißt, das sind Deals. Und diese Deals zeigen den Leuten, der Herr Lagerfeld oder der Herr, egal, Versace, die Frau Versace, es gibt ja keine, die Frau Versace, leben so luxuriös etc. Wenn Sie sich mal diese Villen anschauen, da kann doch kein Mensch wohnen. Ich denke mir jedes Mal, um Gottes Willen, das ist so kalt und eisig, aber es schaut halt cool aus. Ja? Nee. Die werden inszeniert, diese Wohnungen werden nur und ausschließlich dafür inszeniert, um zu zeigen, so wohnt der Mann, ja, oder vielleicht, oder wenn er in Rom ist, oder wenn er in Paris ist, oder so. Das sind Stories. Das wollen wir von unseren Prominenten hören.
Das ist also das, dass sie vom Kundenbedürfnis ausgehen und dadurch ihre Geschichten entwickeln. Das ist eben da keine vorgegebene Formel, sondern
absolut. Ein
zentraler Punkt ist ja, was möchte der Kunde haben? Was möchte er erleben? Absolut. Was möchte er fühlen? Welche Bedürfnisse möchte er befriedigen? Und dann geht es darum, da was Passendes dazu zu finden, ja.
Absolut. Denken Sie an eines der größten Boom-Produkte oder wirklichen Produkte, die jetzt geflasht haben in den letzten Jahren. Das ist Nescafé mit den Kapseln.
Oh, ja. Ja?
Und ich sage Ihnen, kein Mensch kauft wegen den George Clooney. Ja, vielleicht heute. Aber das Produkt, ich war selbst extrem dagegen. Also ich hab immer wieder abgelehnt und gesagt, okay, es ist jo, ist praktisch, ist lustig. Jetzt ist mir eine schöne große KitchenAid-Maschine kaputt gegangen. Warum auch KitchenAid? Weil KitchenAid gesagt hat in der Werbung, du kannst das ist langhaltend, das kann man reparieren lassen, das ist wertig. Mhm. Wenn man es dann wirklich reparieren möchte, dann hat man ein verdammtes Problem. Oh. Weil dann muss man es irgendjemanden hinschicken. Das, allein der Transport würde von einer Maschine wie die KitchenAid, die 20 oder 15 Kilo als Espresso, würde 100 Euro kosten. Und dann sagen die, nein, wir reparieren sie, wir schauen mal nach in der Reparaturwerkstätte von KitchenAid. Das finde ich, das habe ich extrem hart gefunden, ja. Dass die das, ja, wir schauen zuerst nach, was es ist, und dann könnte es schon ein paar Hunderter auch kosten. Und dann habe ich mir gedacht, mein lieber Scholle, wenn ich jetzt alleine nur die Transportkosten rechne, dann kann ich mir schon eine kleine Espressomaschine von Nescafé kaufen, ja. Und wenn ich die Kapseln noch dazu rechne, ja, ich meine, so viel Kaffee trinke ich auch nicht. mein Gott, ja, dann ist, und vor allem bei mir ist es auch so, ich habe immer wieder Kunden da und ich bemerke beim Espresso, ich bin 5 Minuten draußen oder zumindest 3 Minuten draußen und mache diesen Espresso mit dem Einhängen und da, da, da und hin und her. Und bei der Nescafé-Maschine dauert es halt, was ich, 2 Minuten oder 1 Minute. Und das sind diese Vorteile. Und das muss man sehen, dass bestimmte Dinge heute einfach viel, viel, viel einfacher funktionieren durch kleine Innovationen. Nicht durch viel, es muss nicht viel sein. Nescafé ist eine dramatische Geschichte, also das hat alles am Markt umgedreht und wo bisher, man muss sich ja das vorstellen für den Händler, bisher haben die Leute immer um Centbeträge oder um Rappenbeträge in der Schweiz beim Kaffee herumgenörgelt. Jetzt sind sie bereit, durch diesen lächerlichen Kapsel bis zu 100 Euro für einen Kilo Kaffee auszugeben. Ja. Man muss sich das einmal vorstellen, was das ist ja eine Revolution in Wahrheit auf diesem Gebiet. Ja. Aber da sind die Kunden bereit, wenn es ein bestimmtes Handling von einem Produkt halt leichter macht, das Produkt zu verwenden.
Jetzt haben Sie ja auch gesagt, es geht auch darum, dass Sie teilweise Stories in Bilder umsetzen und in Bilder inszenieren für, sagen wir von einem Unternehmer, ja, der einen Katalog da rausschickt oder seine Internetseite, sagt, okay, ich hätte gern meine Stories in Bildern inszeniert. Welche Fehler sind da zu vermeiden? Was hat man zu achten?
Der Klassiker, den jeder kennt. Und ich habe jetzt gerade wieder, meine Lebensgefährtin ist jetzt gerade auf der Suche nach einer kleinen Wohnung in Wien. Ich bin jedes Mal fassungslos, wenn man sich anschaut, die Anzeigen von Immobilienmaklern.
Ja.
Dann denkt man sich, was denkt dieser Mensch, der versucht ja, eine Immobilie entweder zu vermieten oder zu verkaufen. Da macht er ein Foto von irgendeiner Ecke, da macht er ein Foto von einem uralten Herd irgendwo und drinnen steht aber schöne Terrasse. Er war aber gerade in der Nacht dort, deswegen, das merkst du nämlich, weil draußen die Fenster dunkel sind, also hat er gesagt, vergiss ich die Terrasse, weil morgen herkommen, dann mache ich es morgen oder sowas, das Foto. Und eigentlich ist aber gerade das, nämlich die Terrasse, das Verkaufsargument. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mich jedes Mal denke, wie kann man, die Leute müssten eigentlich geschult werden, Fotos zu machen. Ja. Auch natürlich, logischerweise, sind nicht alles Villenetagen, die da fotografiert werden, ja, oder fotografiert werden müssen. Natürlich sind es kleine Wohnungen. Aber auch da gibt's Tricks und Kniffe, wie man das Ding groß und cool und lässig und modern ausschauen lassen kann. Mittlerweile gibt's ja auch schon, ich weiß es, ich hab für so eine Dame einmal kurz 2, 3 PR-Texte geschrieben, gibt's ja auch, ich weiß nicht, wie das heißt, also das ist ein eigener Berufsstand, der nichts anderes tut, als leere Wohnungen kurzfristig so auszustaffieren, dass Leute, dass A, dass man sie fotografieren kann und B, dass wenn Interessenten kommen, die quasi ein nicht leeres Objekt sehen, sondern ein cool, modern ausgestattetes Objekt sehen. Das heißt, es gibt ein Make-up, ja, quasi wie Make-up für Damen, ja, gibt es mittlerweile Make-up für Wohnungen, Immobilien etc. Mhm. Also die kommen wirklich kurzfristig rein, sagen, wir wollen sie in dem und dem Stil haben, weil die Zielgruppe, die wir antaxieren, ist halt eben eine junge Zielgruppe, ist Zielgruppe mit Eltern, also muss auf alle Fälle ein Kinderzimmer so kurzfristig ausstaffiert werden. Oder es sind halt quasi irgendwelche superreichen russischen Oligarchen und da muss halt dann alles, so wie beim Herrn Trump jetzt, muss halt dann alles in Gold glänzen. Ja, also, und das funktioniert. Also es gibt Studien, die dann zeigen, aufgrund solcher Make-ups, ja, ist die Verweildauer am Markt von solchen Objekten viel, viel kürzer, ja, obwohl sie vielleicht nicht so top sind, viel, viel kürzer, als wenn man sie leer verkaufen oder leer anbieten. Nicht verkaufen, sondern leer verkaufen tust du ja sowieso, aber leer anbieten würdest. Weil nach diesem Makeover wird ja, wenn es wirklich verkauft wird, die ganzen Geräte wieder weggenommen. Ja? Also mit Möbel oder sowas, die da verkauft werden. Also das heißt, diese Sache ist ein klassischer Beweis dafür, dass, wenn ich ein bisschen ein Produkt verschönere, ein bisschen auch in der Handhabung zeige. Ja. Ich habe immer wieder Kunden, die irgendwelche Produkte haben und dann zeigen sie immer nur, weil sie ja Entwickler sind, weil sie Techniker sind, dann zeigen sie immer nur genau das. Warte, jetzt sage ich mal was. So. Dieses Kabel, ja, weil dieses Kabel ist so wichtig, weil da haben wir so viel Geld investiert, das sind 3 Patente auf dieses Kabel, ja, was nehme ich? Ein 0815, für uns einen, ein 0815 Kabel. Aber für den Techniker, für den Verkäufer ist das natürlich extrem wichtig, weil er lebt davon. Jetzt zeigt er in einer Tour, zeigt er nur dieses Ding. Und dann bringt aber, das ist nicht wirklich gut, ja. Also nehmen und zeigen in der Verwendung. Ja. Und sogar wenn ich das Ding selber also als unansehnlich qualifiziere, was, so im Hintergrund, ja, man ist ein Kabel, ja, was soll er beim Kabel für sehen? Dann kann ich zeigen, was man mit diesem Kabel macht, oder beziehungsweise, ich habe einmal auch geschrieben, gerade bei Story erzählen, ja, es kommt jetzt bald Ostern. Wenn ich zum Beispiel, und da fragen mich die Leute auch immer, ja, was kann man denn zeigen, was kann man denn zeigen? Und dieses Beispiel mit dem Kabel bringt mich jetzt zu der Geschichte. Ich habe dann gesagt, wenn Sie ein Computermann sind, ja, oder Software erzeugen, bei Software ist es ja auch so, was soll man da anschauen? Ja? Die Oberfläche könnte ich anschauen, aber das ist ja nicht so attraktiv. Aber was passiert mit meiner Software?
Richtig,
ja. Ich habe dann gesagt, wie toll wäre es denn, wenn Sie schauen, welche Kunden Sie haben, die Ihre Software verwenden. Wie wäre es denn jetzt, und da sind wir auch schon wieder beim Storytelling, dass man nämlich termingerecht versucht, seine Stories auch unters Volk zu bringen. Also jetzt sind wir kurz nach Fasching, Ostern kommt gleich.
Ja.
Das heißt, wie wäre es denn, wenn ich schaue, ob einer meiner Kunden vielleicht eine Eierbemalfirma hätte oder so, ja, wo Eier produziert werden und ich dann nicht zeigen muss, dieses Kabel, ja, sondern ich zeigen kann, und daraus, da gehen massenhaft von 1.244.000 Eier gehen da pro Tag kurz vor Ostern über die Bühne und so. Das kann ich anschauen. Und mit diesem Kabel werden diese Eier produziert. Das ist der Punkt. Also ich kann mit allem, ja, weil immer wieder sagen die Leute, ja, aber ich habe halt nur ein Produkt. Sie können ein einziges Produkt von 30 verschiedenen Punkten aus betrachten. Wenn ich hergehe und sage, ich habe da meinen Tee, falls ich heiser werde. Ich merke jetzt schon, ich rede ja immer zu viel. Mein Gott, ich rede immer so. Also ich habe da meinen Tee, ja. Und wenn ich jetzt den Tee von meiner Seite als Redner beschreiben müsste,
ja,
dann schreibe ich rein, dieser Tee ist gut, weil er benetzt die Stimmbänder und sie werden weniger heiser. Wenn ich das bei einer schwangeren Frau, also aus der Sicht einer schwangeren Frau anschauen würde, dann würde ich sagen, es beruhigt den Magen und da und hin und her. Ja? Wenn ich einem gestressten Manager das Ganze in die Hand gebe, sagt er, mittlerweile gibt's ja auch solche Teesorten. Wir kaufen heute nicht mehr Kamillentee, sondern wir kaufen den Gute-Laune-Tee.
Ja, okay, ja.
Wir kaufen schönen Abend-Tee. Ja? Solche Geschichten. Also man versucht, althergebrachtes Produkt, das es schon seit Jahrtausenden gibt, ja, Tee gibt es schon seit Jahrtausenden, versucht man mit Namen, mit Themen oder auch mit Bedeutung, ja, mit Bedeutung vollzufüllen. Und daher ist es kein Darjeeling mehr, ja, sondern es ist ein Überlebens- oder ein Langlebetee oder sowas, ja. Also faszinierend. Und wenn man heute vor den Regalen steht, finden Sie alles. Und genau dieses alles können Sie mit einer Marke, können Sie mit Farben, Optik, aber auch mit einer Story beleben. Mhm. Ja? Bestes Beispiel dafür auch noch ganz kurz vielleicht ist die Geschichte mit dem Salz. Salz ist ein klassisches Produkt, wo jeder gesagt hat, kein Mensch kann mehr Salz. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber ich bin auch ziemlich frech in meinen Seminaren, deswegen sage ich es jetzt auch. Salz kann man nicht mehr fressen, als man fressen kann. Ja, okay. Es geht nicht mehr. Ja. Gibt es einen eigenen Marketing-Ausdruck, der mir jetzt nicht einfällt im Marketing. Also du kannst nicht mehr vom Salz essen. Was aber wurde gemacht? Es wurde plötzlich, gibt's mehr Salz. Mehr Salz hat auch immer schon gegeben. Aber plötzlich gibt's Himalaya-Salz.
Okay.
Hallo? Ja. In jedem Salz, wenn Sie das ganz normal im Supermarkt kosten, kostet es, ich glaube, 90 Cent oder sowas, ein halbes Kilo. Ja? Himalaya-Salz kostet bis zu 20 Euro ein halber Kilo. Ja, ist auch wieder so ein Wunder des Marketings, was man aus sowas machen kann. Und so wie ich gesagt habe, eigentlich nachschauen, wie man das gut macht, können die Zuschauer am besten, indem sie in ein Teegeschäft gehen, ein gutes Teegeschäft, kein Katzelteegeschäft, ein gutes Teegeschäft, und dort einfach die Beschreibungen, die eine Teeliste mitnehmen. Die Beschreibungen von guten Tees sind sensationell.
Ach, das schon.
Sind sensationell. Sie können so viel daraus lernen. Da steht drin, und ich bin schon lange Jahre Tee-Fan, und der teuerste Tee, den ich mir jemals gekauft habe, war aufgrund einer Liste. Da ist drinnen gestanden und der Kilopreis. Also Tee, das Schöne bei Tee ist, Sie können ja auch nur 5 Gramm oder 10 Gramm oder sowas kaufen, ja, und trotzdem können Sie ein paar Mal Tee trinken davon. Ja.
Ja.
Ist ja eigentlich, und so wird es ja auch beworben, ist ja auch das billigste Getränk auf der Welt nach Wasser. Ja, Tee. Ja, so wird es auch beworben. Und jedenfalls, das teuerste Tee, den ich getrunken habe, war damals, ich weiß nicht, 1.000 oder 2.000 Euro pro Kilo. Ja. Und gekauft habe ich ihn, aber natürlich, ich bin, nochmal, ich bin ja arm. Ja. Also deswegen, ich habe nur ein kleines Päckchen gekauft und bin dann stolz nach Hause marschiert und habe gesagt, na, jetzt gönne ich mir mal was Gutes. Ist beworben worden, die kleinste, also in Darjeeling natürlich, es war ein First Flush Darjeeling.
Okay, ja. Erste Ernte, ja, wunderbar.
Dann aber ist aus dem kleinsten Teegarten am Fuße des Himalaya. Alleine das, oder? Da geht schon, cool, ja, der kleinste Teegarten. Und du denkst da wirklich, da gehen diese armen Teepflücker, gehen durch die Gegend und da, kling, und dann und dann so wie ein wertvolles Goldstück wird's dann einzeln irgendwo hingetragen, aufbereitet und dann kommt dieses Wunderwerk der Natur zustande und so. Also man kann schon verdammt viel bewirken, wenn ich nur hergehe und mir mein Produkt anschaue. Wo kommt's her? Wer produziert es? Welche Produkte sind drinnen? Ja, welche, ist es reine Baumwolle? Ist die Baumwolle in Ägypten? Ist es ägyptische Baumwolle? Ja, das ist eine spezielle, sehr hochwertige Baumwolle. Also, ich kann alles machen. Das Problem ist, die Leute, die Produzenten, die Einkäufer, die Verkäufer schauen nicht mehr genau hin. Sie schauen nicht mehr genau hin. Für sie ist ein Hemd und fertig ist es, ja. Aber das ist es nicht. Ja, sondern da sind Designer dabei. Da kann man schauen, wie der Farbstoff hergestellt wird. Und sogar da gibt's heute eigene Zielgruppen, die extra darauf schauen, dass ja nicht irgendeine künstliche Farbe drinnen sind, sondern es muss eine natürliche Farbe sein. Aha. Also, es gibt sehr viel zu erzählen. Das ist der Punkt.
Jetzt haben Sie ganz viele Ideen gesagt. Sie haben da im Webinar eben erwähnt, dass Sie für ein Produkt 40 Pressemitteilungen rausrannten. Ja, das wundert es mir jetzt nicht, ja, wenn man das eben unter diesem Blickwinkel anschaut. Und Abschluss zu dem Punkt, mich würde es interessieren, was war das für ein Produkt? Dürfen Sie das sagen?
Ja, ja, es war Schweizer. Also das Produkt gibt es weltweit, aber das nennt sich Xucker, also X, also so wie Zucker, nur mit X geschrieben. Aha. Und das ist ein
Birkenzucker,
Birken, oder? Genau, Birkensaftzucker, ja. Und ist daher gut für die Zähne, also wissenschaftlich Name, gut für die Zähne. Es ist gut für Diabetiker, es hat weniger Kalorien, etc. Also hat viele, viele Vorteile. Ja. Jetzt kann man natürlich jedes Mal schreiben, Zucker ist gut, ja. Es bringt nichts. Wenn ich es aber sehe von der Warte eines Diabetikers aus, dann kann ich alleine da schon 10 Texte schreiben. Mhm. Weil endlich kann der Diabetiker Zuckerersatzstoffe verwenden, sondern wirklich einen natürlichen Zucker und kann backen. Das heißt, sogar kann ich hergehen und ein Rezept in einem PR-Text, einen Rezept mit Zucker für Kekse oder keine Ahnung was reinschreiben. Also das heißt, ich muss mich nicht anhalten an normale 0815 Aussagen, sondern kann sehr ins Detail hineingehen. Es interessiert ja viele Leute auch, wie das Ding überhaupt hergestellt wird. Ja? Also, aha, alles ist natürlich, ja, wie geht denn das und so? Also, das heißt, ich habe unglaublich viele Ansatzpunkte, wie ich ein Produkt beschreiben kann.
Okay, ja. Dann sind wir bei dem Punkt, jetzt sind ganz viele Ideen entstanden, die Texte stehen da, jetzt das Verbreiten, die Stories verbreiten. Und Sie haben ja ein Hänsel- und Gretel-Prinzip. Verstehen Sie darunter?
Hänsel- und Gretel-Prinzip. Hänsel- und Gretel-Prinzip ist auch eine Sache, die ich so erfunden habe, weil es sehr verdeutlicht, um was es geht. In der heutigen Zeit ist es so, es gibt massenhaft an Informationen. Mhm. Ja? Und das Internet ist wie ein großer Wald, oder eigentlich stimmt es mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt keinen so einen großen Wald, wie das Internet bei uns derzeit schon ist, sondern ich vergleiche das Internet immer mit dem Weltall. Und jeden Tag, ja, genauso wie dass unser Weltall jeden Tag expandiert, das ist nachgewiesen, das weiß man, wird immer größer, es wird nicht kleiner, es wird immer größer. Genauso wächst das Internet. Das heißt, die Informationen kommen immer weiter dazu. Wenn Sie sich erinnern, Sie sind ja auch so ein älterer Herr schon wie ich, ja. Wenn Sie sich erinnern am Anfang, wie das Internet gekommen ist. Ich habe eine eigene Zeitung gehabt, das hat damals geheißen Tomorrow, glaube ich, eine deutsche Zeitung. Und ich habe immer dann geschaut, interessante Homepages, und habe dann geschaut, dass man auf diese Homepage geht und was machen die denn da?
Ja, ja.
Die Zeiten sind doch ewig vorbei, oder? Das macht doch kein Mensch mehr, ja. Weil es gibt so viel. Genauso MySpace. Das ist genau der Punkt. MySpace, Twitter. Jetzt wird gerade darüber überlegt, ob Twitter vielleicht pleite geht. Das heißt, vielleicht gibt es in 5 Jahren Twitter nicht mehr. Ja. Aber dafür kommt wieder was anderes. MySpace. Kein Mensch mehr redet mehr von MySpace. Ja. War ein riesen Ding, vor allem in der Musikszene und für junge Bands. Kein Mensch redet mehr von MySpace. Plötzlich ist Facebook da. Ja. Und wie alt ist Facebook? Facebook ist kaum 10 Jahre alt. Ja. Also der Punkt ist, es kommt immer was Neues. Es wird immer was Neues geben. Und genau das ist das Problem. Wo fange ich an? Wo höre ich auf?
Ja.
Und auch hier bin ich der Meinung, dass es eine Sache gibt. Alles, das meiste, was so passiert ist, sie müssen es, wenn sie etwas verbreiten, entweder eine hohe, das ist auch das, was die Leute kaum verstehen. Das muss man auch dazu sagen. Jeder glaubt, ja, ich mache Facebook. Das Problem ist, sie brauchen bei Facebook brauchen sie Kontakte.
Ja.
Wenn sie eine Seite machen und sagen, ja, so, jetzt poste ich mal und dann erwarte ich, dass mir die 100 Leute kommen, das wird so nicht funktionieren. Ja? Das heißt, ich brauche zuerst Leute, die mir followen, ja? Also Follower, oder ich brauche zumindest Likes. Ja? Weil durch Likes sehen meine Postings auch die Leute, die mich vorher geliked haben. Ja? Mhm. Und wenn das nicht da ist, wenn ich nur 2 Follower habe, dann sieht der zweite mich und sonst sieht er nichts. Ja? Und genau das ist das Problem. Das heißt, ich muss hergehen und muss dann, heute gibt's das, Facebook-Anzeigen zum Beispiel schalten.
Ja.
Ja, wunderbare Sache. Und da ist aber das Problem, genauso wie bei Google-Anzeigen, die mittlerweile meiner Ansicht nach schon unverschämt teuer werden. Ja, ja, also schon wirklich heftig. Also da merkt man, wo die Milliarden bei denen herkommen.
Ja.
Alles, was sie im Internet machen, alles, was sie auch offline machen, ist immer verbunden mit entweder Klicks, mit Leserzahlen und vor allem immer nur solitär, einmal. Das heißt, es klickt jemand auf Google und sie haben 50 Cent und dann ist zwar der auf der Homepage, Google, nichts gegen Google, ja, ich lebe von Google, keine Frage, aber ich zahle mittlerweile verdammt viel Geld dafür.
Ja.
Und ich habe es einmal, wenn jemand bei mir einmal auf der Homepage ist, er hat einmal geklickt, ich habe einmal 50 Cent gezahlt, 1 Euro gezahlt, was auch immer, weg. Und beim nächsten Mal, wenn er kommt, dann muss ich sie wieder zahlen. Und das ist der Riesenunterschied bei einem, und genauso, wenn Sie Anzeigen nehmen. Wenn Sie Anzeigen schalten, heute ist das Ding in der Zeitung drinnen, am nächsten Tag ist es fort.
Ja.
Der einzige Unterschied ist Ihre Homepage. Ihre Homepage ist die Basis. Ihre Homepage steht drinnen und ist eigentlich das günstigste Werbemittel, das Sie machen können. Und das Zweite, was darüber steht, um Leute jetzt auf die Homepage zu bringen, zu ihrer Basis zu bringen, ist eine Möglichkeit, und ich nenne sie auch in meinen Webinaren, sie waren ja dabei, und ich bin überzeugt davon, also das ist kein Werbe-Blablabla, sondern es ist wirklich so, derzeit ist Online-PR das absolut günstigste Kommunikationsmittel, das es heute gibt. Und zwar, wenn Sie einmal über einen Presse-Nachrichtenplattform etc. einen Online-PR-Text versandt haben, ist dieser für immer im Internet. Und auch da, Sie haben es gehört, im Webinar war es ja so, dass ich gesagt habe, es wird sicher einmal das Internet des Vergessens kommen. Das wird kommen bis Amen im Gebet. Ja? Weil es gibt so viele rechtliche Probleme, dass irgendjemand, keine Ahnung, eine Verurteilung gehabt hat. Sie finden es nach 20 Jahren, finden sie immer noch drinnen, der Mann ist verurteilt worden, dabei hat er einmal ein Blödsinn gemacht und hängt ihm immer nach. Ja? Und das hat es früher nicht gegeben. Da ist einmal das in der Zeitung gestanden und die Zeitung hat kein Mensch mehr gelesen und so und dann hat man es vergessen. Mhm. Also das wird hundertprozentig kommen. Nur derzeit ist es das nicht.
Ja.
Das heißt, alles, was Sie heute posten, was Sie im Internet veröffentlichen, so muss man genau sagen, ist für immer sichtbar. Und ich habe auch Dinge gemacht, wo heute Leute sich noch bei mir melden und ich dann überlege, wo hatten die das gelesen? Und dann beim Coaching oder wo auch immer dann in der zweiten Stufe sagt mir die Dame dann, ja, ich habe da gesehen, sie haben eine Presseaussendung gemacht und dann recherchiere ich ein bisschen weiter und die Presseaussendung war vor 3 Jahren. Ja. Also das heißt, die Leute haben ein Tool mit Online-PR in der Hand, das ihnen ermöglicht, einmal eine Presseaussendung zu machen. Noch dazu ist ja das, man darf es ja nicht vergessen, ist ja das nicht so wie Google-Anzeigen 2 Sätze oder 1 Satz oder sowas, sondern Sie können ja eine Seite schreiben. Ja,
ja, sehr ausführlich Seite, kann man schreiben. Ne?
Genau. Jede Seite sind ja Keywords und jedes Keyword ist mit Google verlinkt. Ja?
Ja.
Das heißt, Sie haben ein Tool, wo mit Google verlinkt ist, auf das Leute jahrelang zugreifen können. Mhm. Zusätzlich dazu, dass sie natürlich, je größer die Plattform ist, über die sie das versenden, natürlich sofort am ersten oder den ersten zwei, drei Tagen auch schon hunderte oder sogar tausende Zugriffe auf ihre Meldung haben. Und das Wichtigste dabei, sie zahlen nur einmal dafür, also nur die Ausstellung entweder, und heute kann ich es ja sagen, weil heute bin ich ja nicht im Webinar. Das Webinar ist ja in Kooperation mit Pressetext und natürlich kann ich da nicht die anderen, vielen, vielen anderen Presseplattformen erwähnen. Aber natürlich gibt es auch Gratis-Presseplattformen. Das ist der berühmtesten, ist OpenBR zum Beispiel. Ja. Kennen, interessanterweise meine Kunden kennen auch, die meisten kennen das. Ja. Nur, natürlich, je kleiner diese Plattform ist, auf der ich versende, desto weniger im ersten Augenblick können davon natürlich erfahren. Ja. Und bei Google, und das ist da ganz eine wichtige und eine entscheidende Sache, und Google ist eine Suchmaschine. Und die Suchmaschine sucht aufgrund von Relevanz. Daher, je höher, je größer diese Presseplattform ist, auf der oder über die versandt wird, über die gepostet wird, meinen Pressetext, desto mehr geht Google davon aus, je höher das Ganze ist, naja, Moment mal, das muss ja was Wichtiges sein, also wird's höher gereiht bei Google. Mhm. Das heißt, eine Aussendung auf einer kleinen Plattform wird einmal unten weiter gereiht. Ja? Und wenn ich eine große Presseplattform habe, wie Pressetext eben, oder in Österreich die APA, in der Schweiz gibt ja so große lokale Presseplattformen, dann geht Google her und sagt, aha, Moment mal, das muss wichtig sein. Also wird es höher, bedeutend höher gereiht, als es meine eigene Homepage das könnte. Ja. Weil Google findet meinen Pressetext, der gepostet wird, auch auf meiner Homepage. Nur, dann sagt zwar Google, ja, das ist gut. Und übrigens, eines der Dinge, die Google zu allem sagt, jeder sagt zu mir, ja, aber ein Fachmann hat mir gesagt oder ein Webprogrammierer, er weiß, was Google benötigt. Kein Mensch weiß, was Google benötigt. Das ist nämlich
wechselnde Algorithmen.
Ja, genau, die Algorithmen sind geheim. Und daher, weil sonst würde ja nur mehr Mercedes agieren oder nur mehr, ich weiß nicht, Apple überall zu sehen sein, ist es ja nicht. Ja? Sondern wenn Sie heute reingeben, Handy, dann kommt eben nicht an erster Stelle sofort Apple, sondern, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja? Ja. Also da hat es schon sehr viele Versuche gegeben, das zu überlisten, aber hat nicht ganz funktioniert. Das Einzige, was Google aber sagt und was ich jedem empfehlen kann, ist, Content, Content, Content. Mhm. Und Content bedeutet eben das auch, was Sie gerne haben, Geschichten.
Gute Geschichten.
Schreib Geschichten über deine über deine Produkte. Mhm. Schreib Stories über deine. Lass Leute über dich berichten. Das ist ja heute ein Riesentrend. Ja, ich war jetzt gerade in Berlin in einem Hotel und habe dann halt, weil die mich angeschrieben haben, nicht das Hotel, sondern die Plattform, über die ich das gebucht habe, hat dann angefragt, wollen Sie Ihr Hotel bewerten? Ne? Und so kommt auch automatisierter Content zustande. Mhm. Ja? Also Leute über das eigene Produkt reden zu lassen. Ja, wunderbare Sache. Ja. Ja. Vielleicht auch, mittlerweile ist es auch sogar so, dass die Antworten nicht mehr nur in Text kommen, sondern die Leute fotografieren ja auch und laden das Foto hoch. Meistens sind die Fotos dann nicht sehr glücklich. Die Plattform, der Plattform ist es vollkommen egal. Ja. Also es ist teilweise eher sehr brutal fürs Hotel. Wenn da irgendein Fehler ist und dann siehst du ein riesiges Foto von irgendeinem Fleck auf dem Bett oder sowas, ja. Aber der Plattform ist es vollkommen egal, ja. Mhm. Für die ist es wichtig, dass möglichst viele Leute über das jeweilige Hotel, egal wo auf der Welt, Informationen haben, weil Google das kodiert. Mhm. Genau deswegen machen die das. Ja. Nicht, weil sie so nett sind zu den eigenen Klienten oder zu den eigenen Kunden, die über die Plattform buchen. Überhaupt nicht. Ja. Es geht darum, Content zu bekommen. Von den einzelnen Usern oder von den einzelnen Leuten, die im Hotel gewesen sind. Das ist das Um und Auf. Und daher, Content ist das Einzige, was heute mit Gewissheit gesagt werden kann, dass das für Google von Relevanz ist und dass das Google gutiert. Ja. Das heißt, je mehr ich über mich schreibe, je mehr ich, und das, jetzt sind wir beim Hänsel und Gretel Prinzip. Hänsel ist hergegangen und hat Brotkrumen, das war der Fehler. Danach hat er Steinchen, weiße Steinchen im Wald hinterlassen, wo sie gegangen sind. Diese Steinchen, das sind die einzelnen Pressemeldungen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir gehen durch einen tiefen Wald und lassen ein Steinchen fallen. Einen Pressetext. Das ist gut, das ist okay. aber es ist ein bisschen zu wenig. Das ist das, was ich immer sage, bitte. Wirklich, ich habe so Kunden, der sagt, so, jetzt habe ich eine Presse mehr. Herr Gmeiner, warum bin ich nicht in der Bild-Zeitung? Das ist nicht so einfach. Das ist mit einmal eine ganz andere Geschichte auch. Da müssen wir auch vielleicht einmal reden darüber. Aber ein Stein ist gut. Aber wenn ich 20 Steine gebe, 10 Steine gebe, 100 Steine gebe, na, dann ist es viel mehr. Mhm. Weil dann können die Leute, die mich suchen, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, wie Hänsel und Gretel, ja, im Wald hin und her laufen, dann stolpern sie über einen dieser 100 Steine. Ja. Und bis über einen dieser 100 Steine haben sie die anderen auch gefunden und finden mich. Und genau das ist das Hänsel und Gretel-Prinzip.
Es geht auch darum, um Spuren zu hinterlassen, ne? Und in der Online-Welt. Ja? Jetzt haben Sie ja noch wunderbare Online-Presseportale empfohlen. Einmal Pressetext, ein sehr großes Portal, dann Online-PR. Haben Sie noch ein, zwei gerade, die Ihnen spontan einfallen?
Also das, was ich gesagt habe vorhin, war Open-PR. Also
Open-PR, ja.
Open-PR, das sind die gratis. Aber man braucht nur reingehen. Presseplattformen, ja. Man findet einige. Es gibt einige, also gibt es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele kleine. Es gibt auch Multilevel-Plattformen, wo man quasi einmal einen Pressetext reingibt und der wird dann auf 80 verschiedenen Presseplattformen, nicht anderen Plattformen, Presseplattformen, ja, gepostet.
Ja.
Wichtig ist, gepostet. Der Unterschied bei Pressetext ist, da können Sie auch versenden. Also wirklich an jemanden etwas verschicken und da tut sich schon mehr. Ja? Weil normal wird es immer nur gepostet. Also das heißt, im Prinzip ist eine Presseplattform nichts anderes wie Ihre und meine Homepage. Nur, dass die halt eben nichts anderes macht, als halt fremde Texte auf der Seite zu posten. Und genau das ist das, was Google möchte. Weil Google sagt ja immer, mach Änderungen auf deiner Homepage, weil jeden Tag kommen ein, zweimal die Scroller von Google über die Homepage und schauen, ob es irgendwelche Änderungen gibt. Und die werden halt indiziert. Und je mehr ich das mache, deswegen ist auch ein Blog gut, wenn man den auf der eigenen Homepage hat, weil dann sich immer wieder was ändert und dann wird halt von Google das höher gerankt im Prinzip. Ja, das ist die Geschichte.
Ja, wunderbar, Herr Gmeiner. Also da haben wir ganz viele Tipps zum Verbreiten der Stories. Jetzt zum Schluss eine Kundengeschichte. Wo haben Sie dafür gesagt, dass ein Kunde zum Held wurde?
Also, es sind zwei. Das ist was ganz Aktuelles jetzt.
Ja.
Und das Erste, ich meine, es sind einige schon gewesen, aber ich finde das ganz lustig, weil da bin nämlich ich hinter dem Menschen her gewesen. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie sehr man, wenn man etwas haben möchte, genau zwischen den Zeilen vielleicht auch lesen muss, was gewünscht wird von demjenigen, den ich buchen möchte oder den ich haben möchte für irgendein Thema oder so. Und das war der Roberto Janes. Das ist der Enkel von Honecker. Und der hat in der Zeit, und der lebt in Chile, der ist ja geflohen quasi vor dem eigenen Großvater. Der Großvater ist dann nachher nach Chile gekommen und im Prinzip das erste Mal in der Zeit, also die Zeit in Deutschland, ein mehrseitiger Bericht über sein Leben in Chile gewesen. Und mir hat das sehr fasziniert. Und dann habe ich so beim Durchlesen gelesen, dass er sagt, weil gefragt worden ist, wollen Sie zurück nach Deutschland? Da sagt er, naja, das ist mein Heimatland und natürlich würde ich schon gern wieder mal nach Deutschland kommen. Ich möchte aber zuerst ein Buch veröffentlichen und mit meinen Gedichten. Und genau auf das habe ich mich bezogen. Ich mache ja auch für Fremde, also für andere Leute auch Bücher. Und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal, ob ich den irgendwo erwische und habe ihn dann erwischt. Und anders als die anderen, die großen Verlage wollten wahrscheinlich sein Leben irgendwo haben. Mhm. Und das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich weiß es, weil bisher ist auch kein sein Buch erschienen. Und er darf das, glaube ich, auch nicht von der Familie. Die Mutter lebt ja noch, die Frau Honecker lebt ja noch. Mhm. Ich habe ihn dann wirklich dazu bekommen, dass wir ein ganz kleines Gedichtband, das ist ganz wichtig zu hören, das Produkt war ein Gedichtband. Aber weil wir den großen Namen hatten, ja, das war ja sehr bewusst von mir gesteuert, haben wir mehrmals die Titelseite auf der Bild bekommen. Und das Schöne von mir auf dieser Titelseite, da ist der kleine Dieter Bohlen und da ist der Herr, da ist der Honecker. Ja, also sensationell damals die Geschichte. Und das noch Bessere war, also mit dem Gedichtband haben wir kaum was verdient. Gedichte verkaufen sich nicht wirklich. Aber wir konnten dann sogar ein halbes Jahr später einen Deal mit der Bild-Zeitung machen, weil die auf der Suche waren nach dem Grab von Honecker. Und da hat er dann das wollte er nicht preisgeben. Und dann hat er aber ein paar Zeilen geschrieben für die Bild-Zeitung. Und damit haben wir dann die Kosten des Buches wieder reingespielt. Das heißt, große Namen, das ist die Erkenntnis jetzt daraus, und das kann man wirklich. Ja. Also jetzt wird jeder sagen, naja, den Honecker habe ich auch nicht bei der Hand. Ja. Nein. Aber Sie können mit großen Namen etwas bewirken. Denken Sie jetzt, wir haben jetzt die Olympischen Spiele, glaube ich, sind jetzt, ich bin kein großer Sportfan, Olympischen Spiele in Brasilien. Und Sie merken jetzt schon, wie das Interesse dorthin geht. Jetzt ein Negativinteresse durch diese Kinderkrankheit, die da jetzt gerade grassiert. Das heißt, hängen Sie sich an große Events. Jetzt haben wir gerade Fasching hinter uns oder Karneval. Wir hatten Weihnachten hinter uns. Das heißt, gehen Sie her und versuchen Sie, und jetzt kommt mein Input, machen Sie es anders als die anderen. Den größten Erfolg, den ich jemals in meinem Leben hatte, war zu Zeiten von Harry Potter. Sie finden das, glaube ich, auf 1, 2, 3 Seiten noch. Alles meiner Harry Potter, da finden Sie es noch. Habe ich damals am größten Hype, beim ersten Buch, wo der erste Film rausgekommen ist, habe ich gemeinsam mit einem Kunden, der hat eine Telefonfirma gehabt, eine Anti-Harry Potter-Hotline gemacht.
Oh.
Ich schwöre, ich habe einen Monat nichts anderes gemacht, als Interviews zu geben. Ja, es hat mir persönlich, weil ich dafür ja nichts gekriegt habe, hat mir fast das Kreuz gebrochen, ja, das muss man dazu sagen. Okay. Aber wir waren von der CNN, wir sind in der Pravda gewesen. Weltweit war dieses Ding drinnen und ein halbes Jahr später habe ich das Gleiche noch einmal probiert bei einer Anti-Olympia. Damals war Olympia in Amerika. Anti-Olympia-Klein. Ja, und das hat genauso gut funktioniert. Und die Erkenntnis daraus, wenn ich mich anhänge an ein großes Thema und dann aber nicht das tue, was alle tun, nämlich alle sind dafür. Damals waren alle Harry Potter. Ich mache genau das Gegenteil und sage, ich bin dagegen. Und daher war die erste Frage in jedem Interview bei Anti-Harry Potter, Herr Gmeiner, wir sind doch alle so froh, dass die Kinder wieder lesen. Was haben Sie gegen die Frau Rowling, ja, sie damals das Buch ja geschrieben hat, was haben Sie dagegen? Ja, und ich habe gesagt, mich geht es nicht gegen das Buch, sondern mir geht es um diesen Hype und bla bla bla. Aber jedenfalls, das Dagegensein oder nicht dagegen, das Anderssein, ein bestimmtes Thema anders anzuschauen, das ist eine interessante Sache. Und die aktuelle Geschichte ist, ich arbeite jetzt aktuell für einen aktuellen Präsidentschaftskandidaten für den österreichischen Bundespräsidenten in Österreich. Und das ist aber, man muss es sagen, ein alternativer Präsident. Also ist keiner von den Großen, ist ein alternativer Präsident. Und durch Online-PR, definitiv. Er war jetzt es hat im Fernsehen geheißen, die Ameisenrunde. Es gibt die Elefantenrunde mit dem wirklichen Kandidaten und die Ameisenrunde. Und da war er mit dabei. Insgesamt gibt es, glaube ich, 10 oder 15 so nebenbei Kandidaten. Mhm. Und er war aber bei dieser Fernsehrunde mit dabei. Und zwar wirklich als der einzige, der komplett noch nie angetreten, obwohl, ein zweite war auch noch, eine Dame, aber sonst war er wirklich der Einzige, der wirklich komplett frei ist. Der hat kein Geld, der Mann. Ja. Und wir haben also schon mehrmals zu großen Interviews gebracht, mehrmals war er in Zeitungen drinnen. Wir waren mehrmals jetzt im Fernsehen und jetzt als Höhepunkt war letzte Woche, wie gesagt, diese Ameisenrunde im Fernsehen, eine Stunde Berichterstattung, Diskussion der alternativen Präsidentschaftskandidaten. Und das ist ausschließlich über die Aussendungen, die ich mit Online-PR gemacht habe, entstanden. Also so gesehen, gute Sache. Ich glaube jetzt nicht wirklich, obwohl ich ihm alle Daumen halte, dass er der Präsident wird. Aber für mich war das auch eine sehr lehrreiche Sache, zu sehen, wie man ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen Content liefern, damit wir nicht nur in der Jux-Ecke sind. Weil es gibt ja sehr viele, die halt so lustiger halber mitmachen bei der Präsidentschaft, sondern wir wollen wirklich als seriöser Teilnehmer dastehen. Und das haben wir geschafft und sind dadurch auch ins Fernsehen gelandet.
Gratuliere, Herr Gmeiner. Also wunderbar, was alles mit Online-PR möglich ist heute und auch mit guten Stories, weil die dann auch gerne weiterverbreitet war oder weiterverbreitet werden. Also da haben wir ganz viele Ideen und Strategien für meine Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich hoffe mal, dass ein oder andere sich dann auch bei Ihnen nachher meldet und sagt, Gmeiner, ich hätte da ein tolles Produkt, können Sie mir da noch einen Schub geben?
Auch jetzt kommt noch ein Hinweis. Auf meiner Seite gibt es den Gratis-Download-Bereich. Das sind Dutzende von E-Mails, E-Books oben, Dutzende von Audiodateien auch. Aber es gibt auch den Gratis-Werbecheck oder PR-Check oder was auch immer. Jedenfalls der Gratis-Werbecheck steht oben. Und den kann man wirklich gratis online ausfüllen. Und den beantworte ich aber persönlich. Also das ist eine Sache, die komplett kostenlos ist. Mhm. Reingehen, sich mal da einloggen und schauen, was man da an Informationen bekommen kann, beziehungsweise mir auch diesen Werbecheck schicken und ich schaue gerne mal und gebe ein paar persönliche, direkte, individuelle Tipps.
Ja. Geben Sie mir gerne Ihre Internetseite an.
Die ganz einfach www.werbetherapeut.com.
Werbetherapeut.com.
Oder auch Pressetherapeut. Oder weil Presse. Es gibt ja zwei Seiten auf der Homepage, aber Werbetherapeut, Sie kommen rein. Und
kein Problem. Vielen Dank, Herr Meiner.
Bitte gerne, hat mich sehr gefreut. Ciao in die Schweiz.
Alles Gute nach Österreich.
Danke.
So, das war der Podcast, Pastori Power Podcast, heute mit Alois Gmeiner, dem Werbetherapeuten. Abonnieren Sie diesen, bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes oder Podcast auf dem Portal, das Sie es abonniert haben. Ich freue mich, wenn Sie immer wieder mal auf die Internetseite vorbeischauen, storypower.ch, und denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story.